Guten Morgen miteinander. Hey, schön euch alle zu sehen. Ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst dürfen feiern. Wieder hier in Westhalle. Ganz herzlich willkommen euch allen, die hier sind, die draussen im Foyer zuschauen, aber auch die daheim im Livestream sind. Wir freuen uns, dass wir miteinander den Jesus dürfen feiern. Merci vielmals, euch beten, dafür aufzustellen. Ich habe da etwas mitgenommen, und zwar bin ich das aus dem Keller geholt bei uns. Ich weiss nicht, weiss jemand, wer das, was das ist? Wir haben das mal in einem begeisternden Moment drin, haben wir das Teil gekauft. Mit dem kannst du Ravioli selber machen. Und wir haben das Gefühl gehabt, das ist es, oder? Selber gemachte Ravioli. Und dann haben wir das ein paar Mal gebraucht und die Begeisterung hat dann langsam ein bisschen abgenommen und irgendwann ist es in den Schaft gewandert und nachher ist es in den Keller gewandert und immer ein bisschen weiter hinten. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es in den letzten Jahren nicht vermisst, das Ding, aber es ist immer noch bei uns daheim. Ravioli-Tätschler. Also das ist, wenn jemand Interesse hat an dem und sich das schon lange gewünscht hat, aus zur Weihnachten nicht hat bekommen, der darf sehr, sehr gerne bei mir vorbeikommen. Also ich würde ihn sehr gerne beschenken mit dem Ravioli-Tätschler. Aber der braucht es irgendwo durch, ja nicht wirklich. Und schaut, wir haben zwei Jahre hinter uns, die prägend waren. Und ich habe mit Leuten aus verschiedenen Kirchen geredet. Und es hat auch Gespräche gegeben, die mich beschäftigt haben. Wo Leute gesagt haben, ja weisst, braucht es Kirchen überhaupt? Irgendwie ist es bei mir auch ein bisschen Hintergrund gerutscht, wie mein Ravioli-Tätschler bei uns daheim. Und ich bin nicht sicher, ob es es braucht. Und die Frage ist, was ist Kirche? Und ich glaube, wir sind in einer spannenden Zeit. Wir merken, es ist so ein bisschen Aufbruchstimmung, Sachen werden wieder möglich, es geht wieder los. Und ich werde heute ganz bewusst Kirche, Gemeinde, wie wir es vor der ersten Gemeinde sehen und verstehen, in den Mittelpunkt stellen. Ich möchte mit uns allen zusammen die Vision, die uns vor 20 Jahren angetrieben hat und glaube immer noch antreibt und soll antreiben, möchte ich in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, dass Kirche nicht vergleichbar ist mit irgendeinem Haushaltsteil, wo du mal begeistert bist und nicht mehr brauchst. Ich glaube, es ist Gottes Idee und es ist mega kraftvoll. Hey, ich freue mich, da mit euch reinzugehen. Wir schauen an, wie die erste Gemeinde, das ist unser Vorbild, das ist ja auch das Thema von heute, inspiriert vom Original. Wir wollen das erste Gemeindebeispiel anschauen und ein paar Sachen rausnehmen für uns. Wie kann das gelebt werden? Was heisst das für uns? Was können wir damit anfangen? Angefangen hat ja das Ganze, ich finde das so spannend, die Pfingstgeschichte zu lesen, Apostelgeschichte 1, wie der die Jünger zusammen in diesem Obergemach 10 Tage gewartet haben, weil Jesus hat gesagt, wartet, bis die Verheißung vom Vater kommt. Und dann geht es dort in Jerusalem los. Oder, boah, das Brausen kommt, der Wind kommt, die Jünger werden erfüllt vom Heiligen Geist, sie fangen in neuen Sprachen zu reden. Und in Jerusalem merken sie, da geht irgendetwas ab und wir wissen nicht was. Und dazu ist das grosse Pfingstfest gewesen. Leute aus der ganzen Welt, aus verschiedenen Völkern, sind dort hergekommen, mit verschiedenen Sprachen. Und sie treffen sich dort vor dem Haus und merken, da geht etwas ganz Zentrales ab. Und nachher lesen wir, wie der Petrus auf die fragenden Leute, die merken, hey, da ist Gott im Spiel. Wie er fängt an predigen, ihnen Jesus bringt und nachher, und das finde ich mega spannend, dann heisst es, 3000 Leute sind an diesem Tag zum Glauben gekommen. Stellt euch das mal vor, 3000 Leute sind zum Glauben gekommen. Jetzt ist die Vermutung nach, so, bei so Gross-Events, das ist auch ein Strohfeuer und das ist dann gleich auch wieder vorbei. Aber der Abschnitt, der nach dem kommt, den wollen wir heute zusammen anschauen. Und bevor wir auf den eingehen, möchte ich einfach kurz werden 3 Worte genannt, was die Auswirkungen waren von diesen Christen, die dort zum Glauben kamen. 3 Sachen. Zuerst heisst es in dem Text, den wir jetzt anschauen, es war Furcht im ganzen Volk. Hey, die hatten Respekt gehabt. Die haben gemerkt, da ist die Heiligkeit von Gott im Spiel. Das sind nicht einfach so ein paar, die irgendwie so ein religiöses Ding abziehen, sondern da ist wirklich Gott, Gott präsent. Grosser Respekt, Ehrfurcht, Bewunderung. Jede Seele ist erfüllt gewesen, eben von dieser Furcht. Und später heisst es, man hat sich gar nicht recht gewagt, sich diesen Jüngern anzuschliessen. Manchmal denke ich, dass das Bild von Kirche, wenn wir jetzt hier irgendwo auf die Strasse gehen, heute etwas anders ist. Wir nehmen es nicht so wirklich ernst. Hey, das war Respekt. Furcht. Das Zweite, was heisst, es war Gunst beim ganzen Volk. Also, sie hatten Gunst, die ersten Christen. Wir haben gut über sie geredet. Wir haben gemerkt, da bewegt sich etwas. Es war ein Thema. Nicht gleichgültig. Und das Dritte und vielleicht das Schönste, es heisst, Gott fügte hinzu, täglich die gerettet wurden. Ich stelle mir das schon so vor, dass Gott die Gruppe von den ersten Christen angeschaut hat und gesagt hat, hey, hey, da muss ich einfach Leute dazu tun. Menschen müssen die Family erleben. Und jeden Tag sind Leute dazugekommen. Gewaltig. Und jetzt lesen wir miteinander den Text. Ich tue das gerne vorlesen aus Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Vielen von euch ist es bekannt, mit den Live-Group-Leiter tun wir von Zeit zu Zeit über das reden. Und ich möchte mit euch das nochmal vertieft anschauen. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig geworden, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte hinzu, täglich die gerettet wurden. Das ist der Text, der beschreibt das Bild von der ersten Gemeinde. Wo sie sind zusammengekommen. Das Erste, was wir lesen in dem ist, sie haben sich täglich getroffen im Tempel und in den Häusern. Es waren Juden. Die Juden sind im Tempel, es hat ein Morgenopfer gegeben, morgen um 9 Uhr. Es hat ein Abendopfer gegeben, Nachmittag zwischen 3 und 5 ist es gewesen. Und das sind sie zusammengekommen. Und für sie war es logisch, wir gehören dort mit dazu und sie sind im Tempel und haben an diesen Gebet, die dort gesprochen wurden, sie haben sie teilgenommen. Das sehen wir dann auch im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 3,1, auch zur Stunde des Gebets sind sie in den Tempel gegangen. Also der Tempel ist ein Bild von der grossen Gemeinschaft. Sie sind miteinander zusammengekommen im Tempel. Sie haben, vergleichbar mit uns, wir feiern miteinander Gottesdienst, beten zusammen, loben ihn, sie sind zusammengekommen im Grossen im Tempel. Gleichzeitig ist der Tempel auch ein Bild für die Öffentlichkeit. So ein bisschen der Mülliplatz von Thun war dann der Tempel gewesen. Da hat man Leute getroffen. Da sind die Apostel hergegangen, sie haben mit Leuten geredet. Wir sehen das ein paar Mal in den nachfolgenden Kapiteln, dass sie her sind und dort das Evangelium erzählt haben. Nach Menschen vom Frieden gesucht haben. Und wahrscheinlich, das ist so das Bild, das von Auslegern gezeichnet wird. Sie sind im Tempel, sie haben dort Leute gelernt kennen und sie haben die Leute eingeladen von diesem Tempel, von diesem öffentlichen Ort, in ihre Häuser. Missionar hat mir erzählt von Indien, wie in dieser Dorfgemeinschaft Leute auf das Feld gegangen sind, durch den Tag Kontakt hatten, mit Leuten ins Gespräch gekommen sind. Und am Abend hat man sie eingeladen ins Haus oder in Häuser im Dorf. Und wir haben zusammen gegessen, wir haben miteinander Gott gefeiert. Und das war ein buntes Gemisch von Menschen, die Jesus kennt haben und Leute, die ihn nicht kennt haben. Und ungefähr so wird es gewesen sein. Tempel zu grossen, öffentlich und gleichzeitig zu kleinen, zu Haus. Und das Haus, das ist ja etwas, was uns prägt. Gell? Das ist ein Teil unserer Vision, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht loslassen. Wir wollen Gottesdienst, Gemeindeleben in diesem Haus im Kleinen. Und ich möchte euch das gerne aufzeichnen anhand von unserem Text, was das bedeutet. Zuerst einmal versuchen wir da mal mit Zeichnen. Wir machen das übrigens das erste Mal hier. Zuerst wäre das da mal zu Hause. Jetzt fragt ihr mich vielleicht, warum die Strichli. Ich mache das bewusst gestrichelt, weil es eben nicht ein geschlossenes Haus war. Ich habe vorhin erzählt, dass sie Leute vom Tempel kamen. Da war die Öffentlichkeit dabei gewesen. Menschen vom Frieden haben reingefunden. Es war ein Haus, wo Leute von außen dazugekommen sind. Aber jetzt schauen wir miteinander an und finden das so spannend. Was ist denn in diesem Haus innen passiert? Was hat man dort gemacht? Es werden uns verschiedene Elemente genannt. Je nachdem, was man alles nimmt, kommt man auf ein bisschen mehr oder weniger. Ich bin auf 7 Hauptelemente gekommen, die die erste Gemeinde geprägt haben. Das erste, was wir lesen von ihnen, ist, sie sind geblieben in der Lehre von den Aposteln. Ich komme dann auf das zurück, ich mache jetzt mal einen Überblick. Sie blieben in der Lehre von den Aposteln. Das zweite, was wir lesen, sie sind geblieben in der Gemeinschaft. Da hat es verschiedene Leute gehabt, die dazugehört haben. Kleine, grosse, alte, junge. Sie sind geblieben in der Gemeinschaft. Das nächste, was wir lesen, sie sind geblieben im Brotbrechen. Und weiter lesen wir, hey, die ersten Christen, wenn die zusammengekommen sind, dann haben die miteinander gebetet. Sie blieben in dem Gebet. Und spannend, da war ganz viel von Gott drin, in dieser Gemeinschaft. Es heisst, um die Apostel herum sind Zeichen und Wunder passiert. Jetzt gibt es Ausleger, die sagen, ja genau, Apostel, das sind Zeichen und Wunder passiert. Leider können wir das heute vergessen, weil die Apostel haben wir jetzt nicht mehr. Die 12, oder? Ist vorbei und damit sind die Zeichen und Wunder vorbei. Stimmt natürlich nicht. Die Apostelgeschichte sehen wir immer wieder. Es war ein Ort, wo der Heilige Geist gewirkt hat und wo Kraft war. Wir lesen weiter, dass sie miteinander gegessen haben. Das ist noch schön beschrieben dort. Sie haben voll Freude miteinander gegessen, mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Denkt, was ist das, Schlichtheit des Herzens? Es war so einfach herzlich gewesen. Freude, da hat man gelacht, da ist miteinander am Tisch gehockt. Hey, oh, das ist ein Element, das wir miteinander feiern. Mir hat vor kurzem jemand gesagt, das hat mich noch beschäftigt. Ja, weisst du, früher haben wir, wenn wir Live-Groove hatten, miteinander gegessen. Aber ja, das ist uns jetzt zu kompliziert, das machen wir nicht mehr. Ich glaube, dass Essen im Neuen Testament so etwas Wichtiges ist, dass wir das nicht einfach streichen dürfen. Das so als Nebenbemerkung. Sie haben miteinander gegessen. Und dann lesen wir auch noch, und das wäre mein letztes Element hier, sie lobten Gott. Sie lobten Gott. Auch das ein Teil von dieser Hausgemeinschaft. Sie haben miteinander Gott angebetet. Manchmal schon nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, wie ihr es habt. Ich hatte so meine Krisen im Live-Groove für gemeinsame Anbetung. Und ich weiß nicht, wie ich mal innerlich gedacht, okay, also ich mit mir eine Gitarre, das kommt definitiv nicht gut. Und mit den anderen ist es auch nicht ganz gut gekommen. Wir gehen immer so ein bisschen daneben, nicht ganz im Rhythmus, so immer einen halben Ton zu tief oder zu hoch. Komm, wir hören auf. Und haben gefunden, wie Gott sagt, nein, betet mich an. Das ist ein Teil, macht das immer wieder. Jetzt möchte ich mit euch ein paar von diesen Elementen. Aus dem Text heraus sagt man sie, wie Kernelemente waren, die die erste Gemeinde geprägt hat. Die möchte ich mit euch ein bisschen genauer anschauen. Es heisst, sie blieben in der Lehre der Apostel. Was ist die Lehre der Apostel? Die Apostel waren 3 Jahre mit Jesus zusammen. Jesus hat mit ihnen geredet. Er hat sie gelehrt. Sie haben sein Leben gesehen. Also die Lehre der Apostel ist die Person von Jesus, was er für uns da hat, was er gelehrt hat. Die Evangelien, wir können auch sagen, es ist das Wort Gottes. Und es ist ja schon spannend, das heisst, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Und dann bin ich auch noch ein bisschen nachgegangen. Was heisst denn das, verharrten? Verharrten heisst, sie sind drinnen geblieben, sie haben sich nicht von dem entfernt. Es heisst auch, sie haben es ausgehalten, finde ich auch noch spannend. Verharrten heisst auch aushalten, dabei bleiben. Manchmal ist das vielleicht auch ein bisschen aushalten. Aber die ersten Christen haben gesagt, hey, wir wollen in dieser Beziehung zu unserem Jesus wachsen. Das Wort ist der Mittelpunkt. Wir bleiben da drin, wir entfernen uns nicht von dem. Wie sie es genau gemacht haben, lesen wir hier nicht. Wie sie wahrscheinlich, weil die Apostel sind gekommen, die Bibel haben sie ja dann in dieser Form noch nicht gehabt. Aber das waren Menschen, die Gott erlebt haben. Die wollten mehr von ihm lernen kennen. Die sind den Aposteln den Lippen gehangen. Die wollten wissen, hey, wie hat Jesus gehandelt, was hat er gemacht. Und die Apostel haben ihnen erzählt. Und liebe Leute, lasst uns im Wort Gottes bleiben. Das war etwas Zentrales in der ersten Gemeinde und es ist ein zentraler Teil von uns. Drinnen bleiben heisst, lesen immer und immer wieder. Als ich zum Glauben kam, bin ich dann so gemerkt, hey, der Jesus liebt mich, ich will mehr von ihm lernen kennen. Bin dann immer wieder in eine Bibelstunde gegangen, vor Pfimi Thun, von altem Mann, einfach so durch die Bücher durchgegangen ist. Und mir hat es so gut getan, einfach da drinnen zu bleiben. Drinnen bleiben heisst auch, sie haben sich prägen lassen. Die Jünger, die Apostel, haben ja am Ende der Zeit von Jesus haben sie einen Befehl mitbekommen. Und Jesus hat gesagt, lehret sie, dass sie mehr Wissen haben. Nein, er hat gesagt, lehret sie halten. Lehret sie in dem in das Leben, das ich euch mitgegeben habe. Und ich glaube, das ist ein mega wichtiger Aspekt, wenn es um das Wort Gottes geht. Wir wollen es nicht nur lesen, um irgendwo ein bisschen mehr zu wissen, sondern als Jünger haben wir einen Wunsch. Wir wollen Jesus besser lernen kennen. Und wir wollen dem in Leben, wo er uns sagt, hey, unsere Groups, Communities, wir wollen miteinander die Bibel immer wieder aufschlagen, weil Gott durch sein Wort redet. Wir hatten letzte Woche Live-Group, haben zusammen so die Geschichte gelesen von Petrus, die über das Wasser geht. Alle haben das schon x-mal gehört. Aber mir hat es noch einmal neu berührt, wie Gott in die Not des Menschen hineinkommt. Und ich habe mir viel über das Gedanken gemacht, Gott redet durch sein Wort. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, sagt Jeremia. Im Hebräerbrief heißt es, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Psalm 119 lesen wir, es zeigt dir den Weg, wie eine Lampe, die den Weg zeigt. Wir brauchen das, lasst uns drinnen verharren, dabei bleiben und drinnen wirklich treu sein. Sie bleiben in der Lehre der Apostel. Wir haben ein Leitermeeting letzten Samstag mit Martin Bühme. Und er hat von sich erzählt und gesagt, das ist mir geblieben. Unter anderem NBNB. Wer weiß noch, was es heisst von denen, die dabei waren? No Bible, no breakfast. Ich will da drinnen bleiben. Ich lese das Wort. Wir wollen es persönlich machen. Aber lasst uns das zusammen machen. Und ich habe empfunden in der Vorbereitung, dass Leute da sind, die ein bisschen Stress haben mit dem Bibellesen. Wo es nicht mehr frisch ist, wo irgendwo, es fühlt sich so leer an. Und ich werde bewusst jetzt einfach da drin reinbeten und euch segnen. Euch segnen für das Bibellesen, dass Gott ganz neu Gottes Wort in unser Leben hineinredet. Und ich werde euch einladen, wenn du merkst, hey, das betrifft mich, ja genau, das Wort Gottes, es ist ja schon wichtig, aber ich habe wieder Zugang verloren. Und ich werde in dem Moment gesegnet werden, ich werde euch einladen, einfach kurz aufzustehen und dann werde ich gerne für euch beten, dass uns das ganz, ganz neu erfrischt und trifft. Jesus, und du siehst, jedes, was da ist, Und weiss, hey, es ist etwas Wichtiges, aber irgendwo ist es kalt geworden oder mit der Zugang nicht mehr so. Und ich bete den Heiligen Geist, dass uns neu, jedes Einzelne, das jetzt da steht, erfrischest du dein Wort. Dein Wort hat Kraft. Ich segne euch in den nächsten Tagen, dass ihr einen neuen Zugang dürft bekommen zum Wort Gottes. Dass euer Herz trifft und euch überführt. Dass euch anleitet und euch näher zu Jesus bringt. Amen. Sei gesegnet. Das nächste, was wir lesen, sie sind geblieben in der Lehre der Apostel, sie sind geblieben in der Gemeinschaft. Hey, und das Wort Gemeinschaft, das so harmlos tönt, das ist im Griechischen Koinonia. Und Koinonia, das hat mich mega fasziniert. Koinonia kommt beim Lukas nur hier vor, Paulus braucht es 19 Mal in den Briefen. Dem Wort Koinonia legt Teilen zu Grund. Also es heisst eigentlich Teilen, aber es heisst auch Intimität und Nähe. Es ist also nicht einfach das Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst, sondern es ist viel mehr Nähe und tiefe Gemeinschaft. Ich habe gelesen, Ausleger schreiben Totalgemeinschaft an geistlichen und materiellen Gütern. Das ist Koinonia. Alles, was ich bin und habe, gehört Gott und damit auch den Menschen, die Gott an meine Seite gestellt hat. Das ist ein deftiges, ein krasses Wort. Aber hey, das wünschen wir uns, das zu leben. Wir wünschen uns, Familie zu leben. Füreinander da zu sein, wie es die erste Gemeinde war. Klein und gross, alt und jung. Hey, das war eine riesen Vielfalt. Versteht ihr? Die Leute, die da zum Glauben sind gekommen, aus all diesen Völkern mit verschiedenen Sprachen, das war ein buntes Gemisch. Aber sie haben miteinander als Familie gelebt. Und wenn wir dann im Text schauen, was das heisst, ja, das hat mich auch nachdenklich gemacht. Wir lesen beispielsweise im Vers 44, sie hatten alles gemeinsam. Gemeint ist da vor allem ohne Herzenshaltung. Es heisst nicht, dass es keinen Besitz hat gegeben. Das sehen wir auch später nachher, dass es durchaus möglich ist, dass man Besitz haben kann. Schon ein paar Kapitel später beim Ananias sagt der Petrus, hey, du hättest das überhaupt nicht müssen verkaufen und uns geben. Also es ist möglich gewesen, dass man Besitz gehabt hat. Aber es ist eine Herzenshaltung. Wie es der Paulus mal sagt, sie haben gehabt, als hätten sie nicht. Sie sind nicht dran gehangen, sie haben sich nicht rein verbissen. Freigebigkeit, Grosszügigkeit drückt das vielleicht am besten aus. Das war ihre Haltung. Dann heisst es im Vers 45, sie haben jedem gegeben, was es nötig hatte. Not vom Bruder oder von Schwester war für sie eine Verpflichtung, das hat sie gemeinsam etwas angegeben. Weißt du, manchmal haben wir vielleicht auch so ein bisschen die Sozialstaatmentalität. Da gibt es ja dann schon Leute, die schauen. Ich weiß nicht, wie sich es weiterentwickelt in unserem Land. Vielleicht werden wir früher, als uns bewusst ist, genau die Gemeinschaft brauchen, wo wir einander in der Not versorgen. Aber ich glaube, wir brauchen es schon jetzt, wenn es nicht materielle Not ist, dann in anderen Bereichen. Das Füreinander da sein. Und das ist ein Unterschied zu den Ideologien, die es dann noch gegeben hat. Die Essener haben beispielsweise auch Besitzlosigkeit gelebt. Aber das war eine Ideologie gewesen. Bei den ersten Christen war es nicht eine Ideologie, sondern es war die Not des Mitmenschen, die dazu geführt hat, dass sie grosszügig waren und ihre Sachen verkauft haben und einander gegeben haben. Hey, ich habe mir die Frage noch mal gestellt. Wie weit bin ich bereit für meine Geschwister, die Gott in meine Familie hineingegeben hat, so weit zu gehen, dass es nicht nur das Geistliche betrifft, sondern auch das Materielle und alles, was ich habe. Das ist Koinonia. Koinonia geht noch viel weiter. Wir können jetzt ein langes Bibelstudium machen. Es gibt ganz viele so einander Bibelstellen, so im Neuen Testament, die zum Ausdruck bringen, was Liebe eigentlich praktisch bedeutet. 60 Stellen gibt es dazu, also helfet einander, ermutigt einander, grennt und lacht miteinander, tragen die Lasten voneinander, weisen einander zurecht, bekennen einander euch Sünden und vergeben einander und so weiter. Und es wäre mega spannend, das für uns mal durchzugehen. Was heisst denn das eigentlich, miteinander Gemeinschaft zu haben? Zusammenfassend kann man sagen, Koinonia heisst, so wie Jesus sein Leben gegeben hat, geben wir unser Leben füreinander. Und liebe Leute, das, wenn ich mir das vorstelle, hey, das ist ein mega Zeugnis. Ich glaube, es ist auch das, was viele Leute mehr denn je suchen. Ein Ort, Gemeinschaft, Familie, wo sich Menschen nicht auf sich selber schauen, wie kann ich mehr überkommen und Ellbogen, sondern wo der andere sieht und sich mit ihrem Leben, mit all dem, was sie haben, einander verschenken. Das ist Koinonia. Größer als jeder Kommunismus, wo auf die Not des anderen eine Antwort gibt. Und die Koinonia brauchen wir. Weil Gemeinschaft das ist, was uns ins Bild von Jesus verwandelt. Weil Gemeinschaft das ist, was unseren Charakter schleift. Der Martin Buber hat mal gesagt, die Liebe braucht ein Du. Liebe als ein Zentrum von unterwegs von uns als Christen braucht es Gegenüber. Und das kommt in dieser Gemeinschaft zum Ausdruck. Hey, liebe Leute, ich wünsche mir Träume von dieser GPMC, die sich in diesen Häusern trifft und die miteinander Gemeinschaft lebt. Als Familie, die zugänglich ist für andere Leute, die Liebe erleben, wie sie es vielleicht vorher oder sonst nicht hatten. Ich finde eines der grössten Komplimente, wenn ein paar Mal gehört, auch von Nachbarn gesagt haben, hey, es ist einfach anders bei euch. Und mir wird angenommen, es tut so gut hier zu sein. Das ist ein Ausdruck von Koinonia. Jetzt etwas ganz Wichtiges, gell? Wir können uns mit dem einen riesen Stress machen. Wir bringen Koinonia, wie sie hier steht, nicht her. Es ist das Werk vom Geist. Paulus redet davon, die Koinonia des Geistes, Philipper 2,1, Retter von dem. Jesus sagt, ich bin, oder es heisst im Epheserbrief, Jesus ist ein Kreuz, nicht nur um uns individuell unsere Sünden zu vergeben, sondern er ist ein Kreuz, um Menschen zusammenzuführen, um die Trennwand wegzunehmen. Wir brauchen ihn. Und noch mit dieser Hilfe, die Gott uns gibt, ist es nicht einfach so easy peasy und immer ganz locker und es gibt keine Konflikte. Die hat es übrigens in der ersten Gemeinde auch schon gegeben. Galater 5,15, ist noch spannend, was dort steht. Dort sagt der Paulus, der Galater, hey, eins sage ich euch, wenn ihr euch schon gegenseitig anfresset, dann schaut, dass ihr euch nicht ganz auffresset. Das sind noch so heftige Begriffe. Also da hat es auch mal gerieben und gräbelt und das darf auch mit oder das gehört bei einer Familie auch mit dazu. Aber diese Gemeinschaft, die hat eine Power. Die wollen wir bauen. Und ich war in ein paar Ländern, von Belarus über den Kaukasus zu Westafrika. Und wisst ihr, was ich genossen habe? In Gemeinschaften, in Hausgemeinschaften von Christen hineinzukommen und zu merken, die sind so 100% anders von ihrer Kultur her, von Sprache. Und trotzdem fühlst du dich daheim. Es ist Familie. Wir schauen einmütig auf den gleichen Jesus. Er ist der, der uns verbindet. Das ist Koinonia. Dem wollen wir hinterher nachgehen. Und weisst, manchmal hat es mich auch traurig gemacht, gerade in der letzten Zeit. Wir haben oft von dem Graben geredet, wo der Gesellschaft durchgegangen ist. Aber ich glaube, es ist nicht nur ein Graben der Gesellschaft durchgegangen, es ist ein Graben reingegangen, mitten in Gemeinden. Man hat sich darüber diskutiert und aufgehalten, geimpft oder nicht geimpft. Und wenn ihr das macht, dann komme ich dann nicht mehr. Das macht mich traurig. Weil es ein Angriff ist in erster Linie auf die Koinonia, auf die Gemeinschaft. Drin bleiben heisst, es manchmal aushalten. Paulus sagt den Epheser, sie sollen, jetzt das Wort vergessen, er ermahnt sie drinnen zu bleiben in dieser Gemeinschaft. Und man merkt, wie er es formuliert hat. Hey, das ist manchmal wirklich ein Entscheid. Aber das wollen wir. Wo wir wissen, Christus im Neuen Testament findet immer in dieser Gemeinschaft Koinonia von Gross und Klein statt. Das Nächste, was sie gemacht haben, ist, sie haben miteinander das Brot gebrochen. Jetzt denken wir sofort das Abendmahl. Spannenderweise heisst das Wort Brotbrechen ist nicht nur ein Ausdruck für das Abendmahl, sondern es ist auch ein Ausdruck für das Essen überhaupt. Und ich glaube, gerade in dem ersten Vers, was eben heisst, sie blieben in dem Brechen vom Brot. Das heisst, sie blieben einerseits im gemeinsamen Essen und sie blieben auf der anderen Seite eben auch in dem, dass sie zusammen das Abendmahl gefeiert haben. Und wie ist es gegangen? Es ist ganz natürlich gelaufen. Wir haben miteinander gegessen Und wahrscheinlich hat Jesus das mit den Jüngern auch so gemacht. Er hat das Brot durchgegeben, wir haben gegessen, wir haben gelacht, wir haben erzählt von dem, was man am Tag erlebt hat, wir haben den Wein durchgegeben. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo man bewusst innegehalten hat und gesagt, hey, schaut, so sagt er seinen Jüngern, das ist mein Leib, das gebrochen ist für euch. Das ist mein Blut, das vergossen ist für euch. Und denkt, feiert es immer wieder. Und genau so wollen wir es auch machen. Ich weiss noch, als ich mein Praktikum in Pfimi gemacht habe, wo der Tag kam, wo ich eine Einleitung machen im Gottesdienst, nervös wie am Morgen, vorgestanden und dachte, okay, bin froh, wenn ich eine Begrüßung gemacht habe, dann kommt der Bruder sowieso und gibt jetzt das Abendmahl, teilt er aus. Und das silbrige Geschirr ist dann neben dran gestanden, ganz pompös. Und dann schaue ich auf die Empore, wo der Bruder sowieso immer gehockt ist, und der Platz ist leer. Hey, dann ist mir, dann dachte ich, boah, okay, also der ist nicht da. Das heisst ja, wenn ich da vorne bin und der nicht da ist, dann müsste ich das irgendwo regeln. Hey, wie ist jetzt das mit dem Blut und mit dem Traubensaft? Kommt jetzt zuerst der Traubensaft oder kommt zuerst das Brot? Und wer ruft mir dafür? Die Ältesten? Und ich hatte mega Stress. Und dann in diesem Moment kommt er rein. Und das war wirklich eine Gebetserhörung in dem Moment, dass der Bruder kommt und das souverän durchgeleitet hat. Aber hey, wir feiern es ganz einfach. In unseren Häusern, in unseren Live-Groups, in unseren Communities. Wir essen miteinander. Wir lesen vielleicht miteinander den Bibeltext aus der Evangelien oder 1. Korinther 11. Wir geben einander das Brot durch. Und der Wein, und das kann jeder Jünger machen. Und wir schauen zusammen auf den Jesus. Feiern den Bund. Weißt du, das ist ja ein Ausdruck von dieser wunderbaren Gnade, wo wir immer wieder erinnert werden müssen. Es ist nicht unsere Leistung, das Christsein, aber es ist seine Gnade, die am Kreuz durch das Kreuz zu uns gekommen ist. Und wir müssen gern wieder an das erinnern. Aber ich glaube, es ist sogar mehr als ein Erinnerungsmahl. Gott ist gegenwärtig im Abendmahl. Jetzt gibt es ja verschiedene Abendmahl-Lehren von der Lehre, dass er in den Elementen selber wirklich Christus drin ist, wie es die katholische Kirche lehrt, bis vielleicht zu dem evangelikalen Verständnis. Es ist einfach eine bloße Erinnerung. Ich glaube, es ist etwas zwischen drin. Jesus ist tatsächlich, kommt er zu uns, ist gegenwärtig im Abendmahl. Das glaube ich. Ich habe so manchmal Kraftmomente erlebt, auch im Haus, in dem, dass wir miteinander das Abendmahl gefeiert haben. Einander das zugesprochen haben. Hey, Jesus ist gestorben für dich. Was für eine Power hat das? Sie sind geblieben in dem. Sie haben das immer wieder gemacht. Und das letzte Hauptelement ist, sie sind zusammen geblieben in dem Gebet. Es steht im Urtext, in den Gebeten. Es ist nicht einfach ein Gebet, ganz verschiedene Formen. In den Gebeten kann man verstehen, einerseits, sie haben viel gebetet, ja, das haben sie sicher, sie sind zum Morgengebet im Tempel, sie sind im Namen im Tempel gebeten, wir lesen auch, dass sie in den Häusern miteinander gebetet haben. Sie haben gebetet für die Jünger, wo sie die Verfolgung haben erleben, dass sie neuen Mut bekommen. Also die haben viel miteinander auf verschiedene Art und Weise gebetet. Lasst uns kreativ sein im Gebet. Unser Gebet als Gemeinschaft, ganz einfach daheim, das hat Kraft. Und auch manchmal ist es so drinbleiben. Manchmal gibt es auch dort Situationen, die herausfordernd sind. Von Leuten, die nicht mehr aufhören beten und von Gemeinschaften, die gar nicht mitbeten wollen. Das ist vielleicht so das Spannungsfeld. Aber zusammen auf Jesus zu schauen, zu wissen, hey, wenn seine Kinder beten, dann ist da ein Daddy im Himmel. Der lässt. Das hat eine Power. Und das wollen wir miteinander immer wieder praktizieren. Sie bleiben in den Gebeten. Schaut, ich bin ja ein paar Mal in Kaukasus, ein Projekt über mehrere Jahre, dort auch dürfen mitgehen und habe Verschiedenes erlebt. Und etwas, was mich tief beeindruckt hat, ist die Gemeinschaft oder die verschiedenen so, Rehas, die es gegeben hat, also schwer drogensüchtige Männer, die dort hergekommen sind, Kaukasus, weil es sehr abgelegen ist, die sind von ganz Russland in die Rehas. Und das sind einfach Leute en masse frei geworden in diesen Rehas. Ich habe mir gedacht, das ist schon verrückt. was da für eine Kraft sichtbar wird. Viele von diesen Gemeindegründern, die wir unterstützen durften, sind durch die Reha durchgegangen, als schwer heroinabhängige Leute, die frei geworden sind. Und nachher sind wir in eine von diesen Rehas gefahren, ja, die Frage mir dreht, warum passiert so viel durch die Rehas durch? Und als wir dort herkommen, habe ich das Bild mitgenommen, ich kann das vielleicht schnell einblenden, wo wir dort hergekommen sind, in die Reha, seht ihr es? Nein, noch nicht. Genau, das ist noch der Kuna drauf, in jungen Jahren, hey, schon ein paar Jahre her. Hey, die dort neben der Reha so komische Bunker gehabt. Also wirklich wie Bunker. Du hast dort drin nicht können stehen. Du hast nur können knäulen oder können liegen. Und ich habe zu lauter Wasser gerannt, wo ich dort reingehockt bin und gefunden habe, wie der Heilige Geist sagt, das ist die Antwort. Schau, das sind Männer, die jeden Morgen um 5:30 in die Gebetshölle hineinsteigen, auf die Knie gehen oder herlegen, beten für sich und für die Gemeinschaft. Das ist der Power, den die leben. Hey, lass uns im Gebet festhalten. Auch dort, wo es vielleicht schwierig ist, wir wollen drinnen bleiben im Gebet. Und jetzt eine ganz praktische Anwendung zu dem. Wenn du merkst, hey, das mit dem Gebet ist für uns als Gemeinschaft manchmal schwierig, geht mal zusammen ins Gebetshaus. Am Montagabend, am Donnerstagabend, am Mittwochmorgen, geht ins Gebetshaus. Lasst euch mit hineinnehmen in das Beten vom Wort, in das Miteinander hineinbeten in Nöte. Als ganze Life-Group, wo es so etwas Wichtiges ist, wo wir nicht auf der Seite dürfen lassen. Wo die erste Gemeinde gebetet hat. Wo sie gebetet haben für die Apostel, die ganz Schwieriges erlebt haben und zu Unrecht und so weiter angeklagt worden sind. Da hat die Erde gebebt. Als ein Ausdruck von Gottes Kraft. Wo zwei oder drei eins werden in meinem Namen. Wir lieben das, hat Power. Machen wir unsere Gebetsspaziergänge. Beten wir für die Kranken, die in unserer Mitte sind. Beten wir zusammen Psalmen. Nehmen wir uns vielleicht ein paar Gebetsanliegen für uns als Live-Groove, wo wir immer wieder dafür beten. Lasst uns beten als Groove, auch für die ganze Gemeinde. Lasst uns beten für Menschen vom Frieden. Beten, dass Arbeiter in denen gesendet werden. Ich meine, das Thema ist so weit. Aber die Kraft von der ersten Gemeinde, dass es ein Ort war, wo Gott gesagt hat, ich möchte, dass Leute herkommen, hat mit diesen Elementen zu tun. Sie sind geblieben im Wort, im ganzen Wort. Nicht ein abgespecktes, wo man übersetzt hat, was jetzt alles nicht mehr in die heutige Zeit hineinpasst und am Schluss bleibt noch Teil übrig. Nein, sie sind geblieben im Wort. Sie bleiben in der Gemeinschaft. Täglich. Ist kein Gesetz. Aber Beziehung und Familie braucht Zeit. Und vielleicht ist es wöchentlich ein gemeinsames Treffen. Vielleicht ist es sich mal die Frauen treffen oder die Männer nach dem Feierabend. Aber sie haben sich getroffen und sie waren miteinander unterwegs. Sie haben zusammen auf den Jesus geschaut. Und das Kreuz im Mittelpunkt gestellt, wo sie gewusst haben, die Gnade brauchen wir. Hey, das Abendmahl gefeiert, während dem Essen, in dieser Einfachheit, in dieser Freude, haben sie noch das Abendmahl mit ihnen genommen. Und sie haben miteinander gebetet. Wir haben angefangen, im Gruf zu beten, am Anfang und nicht am Schluss. Weil wenn du am Schluss betest, dann betest du kurz. Wenn du am Anfang betest du länger. Wir wollen lang beten. Wir wissen, was für eine Power das hat. Lasst uns Menschen sein, die beten. Gell, wenn wir das anschauen, dann kann es vielleicht dich auch stressen und du denkst, dich auf und merkst, boah, gibt es ein paar Elemente, wo wir mega Wachstum wünschen. Immer auch für unseren Live-Gruf. Aber weißt du, was Jesus gesagt hat? Matthäus 16, 18. Ich will meine Gemeinde bauen. Lasst uns beten für die Gemeinde. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich euch aus dieser Predigt mitgeben will. Eine Anwendung für die nächste Woche. Ganz eine praktische. Wünschen wir, dass wir diese so in den Hosensack nehmen können und nicht mehr vergessen. Jedes Mal, wenn du nächste Woche einer Kirche vorbeifährst oder eine Kirche hörst, dann bete für die Gemeinde. Bete für die GPMC und bete für die Live-Gruppe. Stell dir vor, wenn das passiert, wir alle, die hier sind, wenn wir anfangen zu beten für unsere Gemeinde, für die Gesamtgemeinde, aber auch für unseren Live-Gruf. Das wollen wir doch, lasst uns das miteinander machen. Also so eine praktische Umsetzung von der nächsten Woche. Wir werden jetzt kurz den reinlassen, auch noch in zwei Leute, die Eschim, die Rahel, Sarah wird ihnen ein paar Fragen stellen. Einfach so ein bisschen zu spontan zu dem Live-Groove, Community-Leben, wie sie es erleben, um ein bisschen ein Bild zu bekommen. Aber bevor das passiert, möchte ich einfach mit euch auch noch beten. Beten, dass die Vision uns prägt und dass wir das miteinander, auch in dieser Phase, in der wir drinnen stehen, mega stark dürfen erleben. Darf ich euch bitten, aufzustehen, bis sie da parat sind? Und ich würde gerne für das beten. Jesus, du baust deine Gemeinde. Ich bin fasziniert von der Auswirkung, die die erste Gemeinde hatte. Ich bin fasziniert, wie sie aus dieser Liebe zu dir blieben sie im Wort. Blieben sie in dieser Gemeinschaft. Auch wenn es mal geschliffen hat. Wie sie blieben sie in dem Gebet. Wie sie blieben sie in dem Brotbrechen im Abendmahl. Und das wollen wir auch. Ich spreche das aus über all unsere Live-Groups und Communities, die hier vertreten sind. Nach diesem Vorbild wollen wir streben. Und wir brauchen die dazu, dass wir Familie dürfen leben. Und all die, die vielleicht da sind oder zuschauen und sich so innerlich auch ein bisschen entfernt haben von Gemeinschaft und von Familie, die rufen in diesem Moment auch wieder zurück. Ich lade euch ein, die Familie zu leben mit Brüdern und Schwestern. Weil es das ist, was auf Gottes Herz war für die erste Gemeinde und gleichzeitig auch für uns. Und wir beten, dass du dich erbarmst, dass du deine Hand drauf legst und dass wir die Kraft erleben dürfen, die die erste Gemeinde erlebt hat, die täglich neu dazugekommen sind. Durch die Predigt der Apostel, durch die Gastfreundschaft dieser Gruppe. Amen.